Deswegen habe ich heute auch keine Krawatte und Jackett an. Ich hoffe, ihr vergebt mir dafür, aber ich nicht. Für heute haben wir eine Geschichte aus der Bibel, eine bekannte Geschichte, wo man viele Predigten darüber gehört hat, aber ich wollte auch was darüber sagen. Und es geht um die Geschichte von Jesus und die Ehebrecherin. Eine sehr bekannte Geschichte. Und solche Geschichten, die bilden das Fundament der christlichen Theologie, des christlichen Glaubens, wie wir mit Sünde umgehen, mit Vergebung, mit Sünde. Diese Geschichten sind wichtig. Deswegen hat sie Johannes auch überliefert. Ich denke, ich werde auch nicht viel Neues sagen, aber vielleicht kann ich einen neuen Blickwinkel zeigen. Wir wollen zusammen die Geschichte lesen. Jesus und die Ehebrecherin, Johannes Evangelium, Kapitel 8, und dann 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich hin und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagte sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortführen, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Auch diese Geschichte hat eine Vorgeschichte. Und wenn wir diese Vorgeschichte wissen, in Kapitel 7, da kommen wir gleich nochmal drauf, da merken wir, dass diese Geschichte mit der Frau kein Zufall war, sondern eine geplante Situation, eine Falle, wie wir gelesen haben. Ich denke, sie hatten die Frau nicht zufällig dabei ertappt und dann vor Jesus geschleppt, um ihm nach seiner Meinung zu fragen. Es war eine geplante Situation, ein Komplott, kein Zufall. Die Frau spielte dabei nur die Rolle des Bauernopfers, mehr nicht. Es erklärt natürlich auch, warum kein Mann dabei war, denn das Gesetz, auf das sie sich berufen, verlangte die Steinigung von beiden, von Mann und Frau. Ich denke, die Frau war mal geschnappt worden, oder sie war bekannt dafür, und jetzt wurde sie als Köder benutzt. Der Mann konnte abhauen, sie gab seinen Namen nicht preis. Erstmal die Vorgeschichte. Im vorigen Kapitel, Kapitel 7, Vers 32, Vers 30 bis 32, Kapitel 7, 30 bis 32, da suchte sie, ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihm, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk solches Gemurmel über ihn war. Da sandte die Hohepriester und Pharisäer Knechte aus, die ihm ergreifen sollten. Erstmal bis dahin. Sie wollten ihn festnehmen, aber keiner konnte ihn festnehmen. Wir haben gelesen, seine Zeit war noch nicht gekommen. Es war schon wieder ein fehlgeschlagener Versuch, Jesu aus dem Verkehr zu ziehen. Jetzt kommt der Gedanke. Viele in der Menge fassten Vertrauen zu ihm und sagten, kann der versprochene Retter, Messias, wenn er kommt, mehr Wunder tun, als dieser Mann getan hat? Die Menschen, die fingen also an zu glauben. Zu glauben was? Dass Jesus der Messias war. Und dieser Gedanke wurde bei vielen zur Überzeugung, zur Gewissheit. Kann der versprochene Retter mehr tun? Mit anderen Worten, dieser Mann, dieser Jesus, er muss der Messias sein. Und das passte, diese Überzeugung, die passte natürlich den religiösen Führern nicht. Sie schickten Tempelsoldaten, ne, Kapitel 7, 32, da steht das, ne, um ihn festzunehmen. Ihr könnt das zu Hause, Kapitel 7, alles nachlesen. Die Soldaten, die gehen aus mit dem Auftrag, Jesus zu verhaften. Und sie kommen mit leeren Händen zurück. Sie bringen Jesus nicht mit. Und auf die Frage der Pharisäer, warum habt ihr nicht mitgebracht? Antworteten sie, so wie dieser Mensch hat noch keiner gesprochen. Kapitel 7, 45 und 46. Es ist erstaunlich. Soldaten werden ausgeführt um einen Befehl, mit einem Befehl und kommen mit leeren Händen zurück. Und sagen einfach, so wie dieser Mensch hat noch keiner gesprochen. Und dann antworten die Pharisäer, hat er euch auch täuschen können? Kennt ihr ein Mitglied des Hohen Rates oder einen Pharisäer, der zu ihm hält? Die Menge tut es, das Volk. Sie kennt das Gesetz Mose nicht und steht deshalb unter Gottes Fluch. Nikodemus will zur Vernunft bringen, bringt einen diplomatischen Gedanken ein, aber auch er wird scharf abgewiesen. Kapitel 7 konnte alles nachlesen. Kennt ihr jemanden, der zu ihm hält, nur das Verfluchte folgt, glaubt an ihn. Was hier offen zutage kommt, ist, dass diese Menschen, die lieben das Volk nicht. Für sie ist es das dumme Volk. Das dumme Volk, das unter dem Fluch Gottes steht. Und nun gut ist, wenn es Steuer bezahlt und gehorsam ist. Für diese Menschen ist Religion eine Macht, ein Machtmittel, mehr nicht. Ein Joch, womit sie die Menschen lenken können. Sie sind die bösen Hirten, die auf die Herde nicht aufpassen. Es ist eine große Kluft, eine Distanz zwischen Priestern und Volk, zwischen Religionsführern und einfaches Volk. Die gleiche Distanz, die wird später im Mittelalter bei den Christen auch kommen. Die haben keine gemeinsame Basis mehr. Nachdem die Soldaten die Frau nicht mitbringen, den Jesus nicht mitbringen, nehmen sie selber die Sache in der Hand. Intelligent und gerissen sind sie ja genug. Eine Falle muss gebaut werden. Jesus muss vor den Menschen bloßgestellt werden. Mit einer raffinierten Falle. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Frau zufällig dabei erwischt wurde. Der Bibelbericht sagt nur, dass sie einfach nur ertappt worden war. Aber es konnte auch ein Zufall sein. Es spielt keine Rolle. Für die Frau sowieso keine Rolle. Für sie war die Frau schon tot. Ein Bauernopfern, wie gesagt, um etwas anderes zu erreichen. Nicht um Gerechtigkeit geht es, nicht um Gottes Gesetz geht es. Es geht einfach nur, damit sie ihre Ziele erreichen und Jesus loswerden. Die Frau war ein Bauernopfer. Ich kenne eine Geschichte, die sich vor Jahren in Amerika ereignet hat. Es waren Wahlen und der Gouverneur wollte wiedergewählt werden. Und im Gefängnis saß einer, der war zum Tode verurteilt. Und jedes Jahr, wenn die Zeit kam, dass er hingerichtet wurde, dann legte er immer ein Gnadengesuch. Ja? Und der Gouverneur, der bekam das Gnadengesuch und er hat das immer unterschrieben. Und so wurde das für ein Jahr verschoben. Das war so, 2, 3, 4 Mal oft. Aber jetzt wollte der Gouverneur wiedergewählt worden und er hat das Gnadengesuch nicht unterschrieben. Der Mann wurde hingerichtet. Warum? Der Gouverneur wollte bei seinen Wählern ein Zeichen setzen. Er wollte zeigen, ich bin der Mann, der für Recht und Ordnung sorgt. Ja, und dieser arme Kerl, der musste sterben, damit die anderen glauben, er ist der richtige Mann. Ja, auch ein Bauernopfern. Ja, im Grunde genommen ein Mord. Hier ist das auch nicht anders. Jemand wird getötet, damit jemand anderes was erreicht. Sie bedienen sich also der Situation mit der Ehebrecherin, um ihr Ziel zu erreichen. So kommt es zu dieser Situation, die in der Bibel den Titel trägt, Jesus und die Ehebrecherin. Es geht nicht darum, ob diese Frau unschuldig ist. Auch Jesus wusste von ihrer Schuld. Es ist nicht die Schuld, auch nicht die Tat, die Jesus hier verteidigt. Es ist der schuldige Mensch, der hier verteidigt wird. Und darum geht es mir, darum geht es Jesus. Ne? Der Mensch wird verteidigt. Schuldig sind wir alle. Die Ehebrecherin, die Hure, die im Staub liegt, bloßgestellt vor der Gaffe der Menge, das bist du, das bin ich, das sind wir alle. Wir wollen diese ganze Geschichte aus dem Blick, ne, aus dem Verhalten der Menge erstmal sehen, dann vielleicht aus der Sicht der Frau und vielleicht zum Schluss auch aus der Sicht Jesu. Erstmal aus der Sicht der Menge. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. Wir ergötzen uns an dem Leid, an der Bloßstellung der anderen. Warum ist das so? Wenn ein Unfall passiert, bildet sich sofort ein Kreis von Schaulustigen. Dann lesen wir ihn von Menschen, die einfach nur dabei sind und nur zuschauen. Würden sie helfen, wäre alles okay. Es kommt aber manchmal so, dass sie sogar die Einsatzkräfte verhindern. Im Zeitalter der Handys ist es sogar so weit gekommen, dass manche sich neben die Opfer stellen und ganz schnell ein Bild machen. Vielleicht, ich habe das mal gelesen, es läuft bei uns in unser Unterbewusstsein wie ein Film ab, ein Gedanke, der uns sagt, er ist der andere, jetzt ist der andere dran, nicht du. Du bist davon weggekommen. Er ist der Dumme, der Pechvogel. Irgendwie freuen wir uns alle, wenn Moralapostel, Politiker, Menschen, Prediger, Menschen, die berühmt und reich sind, abstürzen und von den Medien fertig gemacht werden. Und wir? Wir sagen, na sowas, der hatte doch genug Millionen auf dem Konto. Musste er noch diese 5 Millionen Euro Steuern hinterziehen? Manche kriegen ja den Hals nicht voll. Es geschieht ihm recht. Oder dieser, der in seinen Sendungen immer Moral predigt und Vorschläge macht, wie unsere Welt besser gemacht wird, dass der ins Bordell geht, das passt ja gar nicht zusammen. Oder der Politiker, der seine Situation benutzt, der seine Position benutzt, um sich gewisse Vorteile zu verschaffen, alles schon vorgekommen. Und ich möchte nicht diese Menschen die Schuld absprechen oder freisprechen. Ich finde es sogar, wenn jemand da ist, wenn Journalisten da sind und sowas aufdecken. Aber ich finde es nicht gut, wenn keiner dabei ist, keiner dabei denkt, das konnte mir auch passieren. Ich konnte auch so abstürzen. Ich konnte auch so fallen. Wäre das möglich, dass uns das auch mal passiert? Jesus sagte ja nicht umsonst am Ende der Geschichte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dieser Satz gilt allen Menschen zu allen Zeiten, nicht nur damals bei der Ehebrecherin. Noch was zu der Menge. Es gibt so etwas, so ein Verhalten, das heißt Psychologie der Masse. Menschen, wenn man die einzeln trifft, ganz vernünftig normal sind. Man kann sich mit denen unterhalten, ganz normale Menschen. Aber sobald sie in der Vielzahl sind, kommt ein ganz anderes Verhalten an den Tag. Es ist zu beobachten bei Fußballspielen, bei Demonstrationen. Da kommt das Verhalten der Horde zutage, zum Vorschein. Nicht umsonst spricht der Volksmund von Mob. In der Menge werden Triebe wach. Der archaische Mensch tritt hervor. Der eine versteckt sich hinter dem anderen und vernünftige Stimmen gehen in den Tumult runter. Sie werden zur Masse, die leicht manipuliert werden kann. Wir können aber auch die Menge als auch einen Mann verstehen, der nicht weiß, wohin. Angst hat, sich irgendwie zu bekennen und erstmal den Ablauf der Dinge abwartet, um dann Position zu beziehen. So liegt die Ehebrecherin im Staub, das Kleid zerrissen und bloß und die Menge gafft. Sie werden sie gleich steinigen, das steht schon fest. Wenn die Obrigkeit es befiehlt, werden sie es tun. Denn sie ist eine Verbrecherin. Sie hat die Strafe verdient. Und sie sind der verlängerte Arm Gottes, der für Ordnung sorgt. Lasst uns nicht zum Mob werden. Zu Menschen, die Steine aufsammeln und werfen wollen. Nikodemus ist der erste Typ, den wir nacheifen sollen. Der Mensch, der nachdenkt. Der Mensch, der zu Vorsicht mahnt. Wir kommen zu der Frau. Habt ihr aufgepasst? Die Frau hat kein Alter, kein Gesicht, kein Name. Es wird nicht gesagt, ob sie jung oder alt ist, schön oder nicht. Sie hat kein Gesicht und doch viele Gesichter. Sie trägt meins und deins. Die Frau im Staub, das sind wir, die gefallene Menschheit. Wir liegen da im Staub, bloßgestellt und sehen, dass der Mob schon die Steine in der Hand hat. Warum hat sie das gemacht? Welche Gründe konnte sie haben? Oder was würden wir sagen, um diese Frau zu verteidigen, im Schutz zu nehmen? Sie war arm, sie hat es für Geld gemacht. Wäre möglich. Sie hatte einen schlechten Ehemann. Er hat sie misshandelt, hat sie geschlagen. Übrigens, man muss nicht immer die Schuld beim Partner suchen, wenn irgendwas sowas passiert. Oder ihr Liebhaber gab ihr das Gefühl, geliebt zu sein. Er gab ihr Leben Sinn. Er hat sie umschmeichelt. Noch mehr? Habt ihr Gedanken, wie man sie verteidigen kann, wie man sie rechtfertigen kann? Es gibt noch vieles. Sie war verliebt. Es war ihre Jugendliebe. Sie hatte einfach Lust dazu. Es machte ihr Spaß. Wir merken, wir können ihren Fehltritt fast verstehen. Wir können sie fast entschuldigen. Aber das mindert trotzdem nicht ihre Schuld. Trotz allem Gedanken und Motive, die Tatsache der Schuld bleibt bestehen. Auch wenn wir eine Sache verstehen, die Schuld ist immer noch da. Und da liegt das Problem. Wir müssen Paulus viel lesen, damit wir verstehen, seine Theologie, seine Gedanken. Wenn wir vieles in unserem Leben betrachten oder im Leben anderer Menschen, Sünde, die wir begangen haben oder Sünden oder noch begehen, da können wir vieles verstehen. Vor allem, wenn wir etwas reifer, ruhiger geworden sind, wenn ein bisschen Zeit dazwischen liegt. Wir können vieles entschuldigen, aber die Schuld, die Tat an sich, die kann trotz aller Argumente kann nicht gelöst werden, die ist immer noch da. Wenn zum Beispiel jemand betrunken Auto fährt. Er war in einer Feier mit der Familie, mit Freunden, hat was getrunken, zu viel getrunken, hat nicht drüber nachgedacht, fährt mit dem Auto, fällt einem Menschen, ein Kind tot. Er bereut das, er hat es nicht extra gemacht. Und wir glauben es ihm auch. Er war ja ein guter Mensch. Er wird es auch nicht wieder tun. Aber die Schuld, das tote Mensch, der ist immer da. Weil wenn jemand einen Raubmord beginnt, überfällt jemanden, eine Bank, ein Haus und raubt und tötet dabei jemanden. Und Jahre später bereut er das. Und wird zum guten Mensch, wird ein guter Mensch aus ihm. Wir können ihn verstehen, wir können ihn entschuldigen, aber der Mord, den kann er nicht mehr rückgängig machen. Der ist immer noch da. Der belastet ihn. Wo findet der Mensch Gnade? Sühne für das, was er getan hat. Die Strafe ist einfach, weil mit der Strafe ist keine Sünde vollbracht. Ne? Strafe ist keine. So liegt diese Frau am Boden. Sie wird keine Gnade finden. Das Gesetz sagt klar, sie muss sterben. Sie muss sterben, weil sie vom Leben mehr haben wollte oder weil sie meinte, nicht genug bekommen zu haben. Und wir müssen alle sterben. Das Gesetz verlangt es von uns. Wir können das Ganze wie ein Bild betrachten, als wäre das ein gemaltes Bild. Es ist wie eine Gerichtsszene zu betrachten, wie eine himmlische Gerichtsszene. Wir, die Frau, die Sünderin, ne, liegen am Boden. Wir haben unser Leben verspielt. Man will über uns das Urteil sprechen. Der Ankläger, Satan oder die Menschen, die fordern unseren Tod. Sie sprechen von Gerechtigkeit. Aber so ist das Bild noch nicht vollständig. Es fällt noch was. Und was fällt? Jesus. Mit Jesus ist das Bild vollständig. Denn ohne Jesus haben wir keine Chance. Jesus stellt sich vor der Frau, vor uns und spricht sie frei. Er spricht uns frei. Und er sagt nicht, dass sie uns schuldig ist. Er spricht sie einfach nur frei. In einer Betrachtung war vor ein paar Monaten zu lesen, ich empfehle euch immer wieder die Lektionen zu machen zu Hause, es sind gute Gedanken da drin. Andere Kirchen würden uns beneiden um das Material, was wir haben. Da stand darin über diese Situation, Jesus benutzte keine Argumente wie ein raffinierter Anwalt, der seinen Mandanten unbedingt freisprechen kann. Er hat nicht alle juristischen Register rausgezogen und Argumente benutzt. Er hat sich einfach vor die Frau gestellt und sie beschützt. Er hat sie durch seine Gegenwart freigesprochen. Er hat den Zorn der Ankläger auf sich gezogen, aber er ist da geblieben. Er bleibt da und spricht die Frau und beschützt die Frau, bis alle weg sind. Wir wissen, später wird er auch wegen dieser Frau sterben oder für diese Frau sterben. Ist Jesus nur für die Sünden dieser Frau gestorben oder auch für meine? Nochmal, wir müssen begreifen, dass wir uns in der Situation dieser Frau auch befinden. Wir liegen auch am Boden. Und Jesus spricht uns frei. Natürlich ist Jesus für die Sünde der Welt gestorben. Aber wenn wir das Ganze nicht persönlich betrachten, dann werden wir nicht viel erreichen. Erst wenn wir verstehen, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass ich es bin, der in der Staub liegt. Dass alle gegen uns sind. Und das sogar mit Recht manchmal. Und dass Jesus da ist, der uns freispricht. Es ist gut zu wissen, dass Jesus die Ehebrecherin freispricht, denn er wird mich und dich ebenfalls freisprechen. Er ist in die Welt gekommen, um sie zu retten. Ein sehr guter Text, Bibeltext. Nicht um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Wir sind bald fertig. Nochmal zurück zu den Pharisäern. Einen Gedanke noch. Sie sind so siegesgewiss, so überzeugt von ihrer Schlauheit und Intelligenz, dass sie die Möglichkeit der Niederlage, dass die Sache für sie auch schlecht hätte ausgehen können, gar nicht in Betracht ziehen. Denn indem sie zu Jesus kommen und fragen, was sagst du dazu, räumen sie Jesus eine gewisse Autorität bei in solchen Fragen. Eine Autorität, die sie am Ende der Geschichte mit der Frau öffentlich bekennen müssen. Sie beugen sich seinem Urteil. Viel mehr als das. Denn sie sagen zu Jesus, Mose hat uns geboten, was sagst du dazu? Und was machen sie am Ende? Die machen das, was Jesus will. Und stellen automatisch Jesus her als Mose. Und wer war damals her als Mose im Volk Israel? Der Messias. Die geben zu, dass Jesus mehr zu sagen hat als Mose. Und was ist das? Es ist genau das, was das dumme Volk vorher schon gesagt hatte. Für uns vielleicht auch eine Lehre. Würden wir den anderen Menschen einräumen, dass er auch mal Recht haben kann, dann würden wir uns im Leben vieles ersparen. Warum haben sie den Platz geräumt? Ich denke, weil sie wahrscheinlich von der Antwort Jesu in die Enge getrieben waren. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Schwester Weiz schreibt, Jesus hätte am Boden die Sünden der Einzelnen geschrieben. Und so konnte jeder mit seiner eigenen Schuld konfrontiert werden. Ich denke aber auch, was wir vorhin gelesen haben im Kapitel 7, seine Zeit war noch nicht gekommen. Es musste noch manches gesagt und manches getan werden. Die Zeit war noch nicht da, dass Jesus ausgeschaltet werden sollte. So viel zu dieser Geschichte. Wenn ich Maler werde, wenn ich Maler wäre, wenn ich gut malen konnte, dann würde ich Jesus malen. Und um mich herum viele Menschen, so wie dieses Bild aus der Offenbarung, aus vielen Menschen, aus einer großen Schar, aus jedem Volk, aus jeder Sprache. Und unter diesen Menschen würden wir viele Gesichter erkennen. Da wäre der blinde Bartimäus, der kleine Zachäus, Maria Magdalena, der römische Offizier, der Zelot, der Pharisäer, die Leprakranken, die Blinden, Lazarus, die Ehebrecherin. Und ich denke, mein Gesicht würde auch da irgendwo stehen. Und ich bin sicher, auch unsere Gesichter, die würden auch dabei sein. Amen.